Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Wieder live von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu ihrem Toyota-Partner.
Hoffefunk, der Fußballpodcast zur TSG 1899 Hoffenheim auf meinsportpodcast.de.
Hallo und herzlich willkommen zu Hoffefunk. Heute mit Folge 51, kurz vor der englischen Woche. Es geht schon morgen gegen die Hertha aus Berlin und ja, die Situation gibt es eigentlich nicht unbedingt her, dass man sich so wahnsinnig auf eine englische Woche freuen kann. Deswegen fangen wir doch vielleicht mal ein bisschen anders an. Hallo natürlich auch an Jonas. Erste Frage direkt an dich. 16 Spiele, 16 Punkte und ein Torverhältnis von minus 8. Ist der Tiefpunkt jetzt eigentlich erreicht?
Ja, David, krasse Einstiegsfrage. Und damit auch herzlich willkommen von meiner Seite. Also ich will da mal das Phrasenschwein bedienen. Nach unten, also der Tiefpunkt ist erst dann erreicht, wenn wir noch 4 Plätze unter uns gucken. Also theoretisch ist der Tiefpunkt natürlich noch nicht erreicht. Aber die Frage ist, sollte der Tiefpunkt für TSG-Verhältnisse mal so langsam erreicht, wo man dann mal, sagen wir mal, drastisch reagieren sollte? Das ist der Punkt. Ist das fast schon übergelaufen? Das ist die Frage, mit der wir uns ja gerade beschäftigen müssen.
Ja, und auch gleichzeitig natürlich auch, denk mal, ich war immer schlecht in Mathe, aber gerade das weiß ich noch, an irgendwelche Graphen oder so. Geht es tabellarisch noch weiter nach unten? Geht die Kurve tabellarisch noch weiter nach unten? Wir stehen aktuell auf Platz 14, haben 4 Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz. Zum Glück noch einiges Puffer auf die richtigen Abstiegsplätze. Aber ist Platz 14 Ende oder müssen wir weiter nach unten gucken? Das wird sich morgen vielleicht schon zeigen.
Ja, also der einzige Vorteil ist ja tatsächlich, wenn man in die Tabelle guckt, dass Mainz und Schalke hat gestern mal wieder dann verloren, also gegen Frankfurt. Das heißt, Schalke ist jetzt, wie ich es prophezeit habe, kein Champions-Leaguist plötzlich, sondern Schalke ist genau der gleiche Scheißhaufen wie vorher, nur dass wir eben noch beschissener sind momentan. Das heißt, Schalke und Mainz haben ja erst 7 Punkte, was historisch schlecht ist, dass es zwei Mannschaften gibt mit so wenig Punkten.
Ja, 16 das heißt, Spiele, 7 Punkte und jetzt mal, sagen wir mal so, bei Schalke ist die Situation eine andere, auch gerade im Kopf, aber Mainz hat für ihre Verhältnisse eine einigermaßen ordentliche letzte Saison gespielt und ich finde den Kader auch gar nicht so übel, ehrlich gesagt. Ich sag euch auch gerne, woher wir das wissen. Wir haben im Urlaub ein bisschen im Sommer einfach mal mit irgendeinem Verein, den wir nicht so gut kennen, eine Karriere angefangen bei FIFA zusammen. Und dadurch kennen wir den Kader eigentlich auch ganz gut und haben uns damit so ein bisschen beschäftigt, davon ausgehend zumindest. Und es ist ein Kader, mit dem du eigentlich schon in der Liga bleiben musst, finde ich.
Es ist absolut in Ordnung. Also es ist absolut Bundesliga-tauglich. So viel ist sicher. Ja. Aber die haben ja jetzt auch 1-1 gegen Dortmund gespielt. Das heißt, so ein Trend nach oben, den hast du schnell mal geschafft. Das heißt, aber... Also jetzt haben wir ganz kurz über Schalke und Mainz geredet, die ja auf 18 und 17, die haben den ja, was weiß ich, ich glaube, dauerhaft gebucht den Platz. Aber ich weigere mich ja tatsächlich, und es muss ja jedem so gehen, über den 16. und 17. Platz zu reden. Und das Traurige ist, dass wir tatsächlich um den 16. Platz reden müssen. Weil Köln ist 4 Punkte hinter uns und Bielefeld 2 Punkte hinter uns. Das heißt, blöd gesagt, wir könnten rein theoretisch, rechnerisch, nach 17 Spielen, also nach der Hinrunde, auf Platz 15 stehen. Und das wäre schon ein absoluter Wahnsinn mit dem Kader.
Du meinst auf Platz 16?
Wir könnten nicht auf Platz 16 stehen. Köln ist 16.
Ach so, jetzt, ja, ich glaube, du hast irgendeine falsche Zahl gesagt. Aber klar, wir können auf jeden Fall noch einen Platz nach unten rutschen. Gleichzeitig muss man natürlich sagen, dafür müsste Bielefeld erstmal Stuttgart schlagen, die ja wirklich in sehr, sehr guter Form sind. Keine Ahnung, wie das passiert ist. Oder in relativ guter Form dafür, dass sie ein Aufsteiger sind zumindest. Andererseits, Jonas, weißt du, gegen wen Köln spielt?
Gegen Bayern?
Gegen Schalke.
Oh ja, schön.
Die können uns nicht mehr überholen, aber sagen wir mal so, dass die 3 Punkte holen, dann auf 15 Punkte klettern, ist jetzt nicht so unwahrscheinlich. Zu Hause gegen die weiterhin absolut in der Krise befindlichen Schalker.
Also da würde ich bei Köln-Schalke, da würde ich tatsächlich mal einen Zehner drauf setzen, dass es unentschieden ausgeht.
Ich wollte auch gerade sagen, also ich wette ja wirklich gar nichts, aber wenn ich es müsste, würde ich da eiskalt auf 0-0-1-1 tippen. Aber wenn ich mich für einen Sieger entscheiden müsste, dann doch im Zweifel Köln.
Ja, tatsächlich. Also dazu glaube ich tatsächlich nicht genug an den Umschwung auf Schalke. Ja, aber die Sache ist ja die, wenn wir uns jetzt dauerhaft nach unten orientieren und das wird sich, was weiß ich, noch die nächsten 5 bis 10 Spieltage, nee, ich sage maximal 5, es wird sich noch 5 Spieltage so entwickeln, dass wir uns tatsächlich Richtung 15, 16, 17 der Platz orientieren müssen, dann wird das nicht mehr mit Sebastian Hoeneß sein.
Ja, das Ding ist ja auch, wir treffen ja morgen, heute ist Montag, jetzt ist 11.38 Uhr, morgen auf Hertha BSC, danach am Wochenende, und zwar Sonntag gegen Köln und danach, ich gucke mal kurz, wann das letzte Spiel im Januar, gut, gegen die Bayern. Dieses Spiel wird wahrscheinlich, aber ich sag jetzt mal aus meiner Sicht direkt mal vorab, ich denke schon, dass man nach dem Köln-Spiel eine Art von Zwischenbilanz ziehen muss. Wir haben ja gesagt, wir wollen die Zwischenbilanz eben nach dem 70. Spieltag ziehen, weil dann die Vorrunde rum ist. Wir haben gegen alle Teams gespielt, aber ich denke, wenn bis spätestens Köln ein wirklicher Umschwung nicht erkennbar ist, dann gehen eigentlich wirklich Alex Rosen und Co. die Optionen aus.
Ja, weil so schlecht ist der Kader nicht. Und hast du die Pressekonferenz nach dem Bielefeld-Spiel gesehen von Sebastian Hoeneß? Also zum ersten Mal hatte ich tatsächlich so den Eindruck, normalerweise schätze ich ihn tatsächlich sehr bei Pressekonferenzen, aber ich hatte dieses Mal tatsächlich das erste Mal den Eindruck, als wäre es eine Kassette, die immer wieder abgespielt wird.
Ja,
also, als hätte er keine Lösungen mehr.
Ja, einen Satz fand ich ganz gut, aber was ich jetzt nochmal kurz sagen will, ne? Also man kann Hoeneß momentan wirklich kritisieren, man kann fordern, dass er fliegen soll, alles okay, dafür gibt es Argumente, kein Problem. Was aber einfach Unsinn ist, und ich verfolge das schon seit Wochen und es steht überall auf Social Media, Facebook, Twitter, wo auch immer, dass Hoeneß die ganze Zeit und die Mannschaft auch die Leistungen schönreden würde. Und das ist so eine Kassette der Fans und das ist faktisch falsch. Natürlich kann man nicht, man kann sich aber auch nicht minutenlang hinstellen und nur sagen, was scheiße ist. Aber man kann ja auch sagen, diese Niederlage ist enttäuschend, wir wollten gewinnen. Und dann aber noch was anderes sagen. Ne? Aber das ist ja dann kein Schönreden in dem Sinne. Aber du hast recht, Jonas. Es entsteht natürlich so ein bisschen der Eindruck bei Hoeneß. Nicht, dass er es schönredet. Er hat auch gesagt, dass sie gewinnen wollten. Dass er gerade mit der zweiten Halbzeit nicht zufrieden war. Aber er wirkt auch so ein bisschen ideenlos, von außen betrachtet.
Ja, man weiß natürlich nie, was intern passiert. Aber, du hast es richtig gesagt, einer der ersten Sätze von ihm war: Wir wollten gewinnen, wir sind überhaupt nicht zufrieden mit dem Ergebnis, aber was mich tatsächlich erschreckt hat, dass er, was er gesagt hat, und da habe ich mir gedacht, okay, macht es Sinn, was er sagt? Er hat gesagt, die Leute, die jetzt erwartet haben, dass wir gegen Bielefeld jetzt wieder eine Hurra-Leistung zeigen und gewinnen und die vom Platz schießen 2-3-0, die sind schief gewickelt, weil man diese Leistung momentan nicht erwarten kann.
Aber ich finde das richtig.
Findest du das richtig?
Ja.
Ich bin da sehr zwiegespalten. Warum kann ich, was sind die Gründe dafür, dass Sebastian Hoeneß sagt, wir können momentan nicht mal gegen Bielefeld daheim mal einen souveränen Sieg verlangen. Wir können das nicht. Weißt du, was ich meine? Die Fans sollen das
aber
nicht.
Aber es ging ja eher darum, dass er sagt, dass wir Bielefeld über 90 Minuten klar dominieren und sozusagen herspielen, wie du immer schön sagst. Aber was man natürlich schon, ich glaube, dass das Hoeneß auch erwartet hat oder Rudi und so weiter und so fort. Ich habe mir alle Statements angehört. Was ich erwartet hätte, wäre ein knapper Sieg und nicht gehofft, sondern erwartet. Aber was ich auf keinen Fall erwartet hätte und ich glaube, dass Hoeneß und Rudi und so weiter das meinten, wären 3-0. Das hätte ja keiner getippt, oder? Also auch unsere Partner von Hoffel News, mit denen machen wir manchmal so ein Tippspiel, da hat niemand auf einen hohen Sieg getippt natürlich.
Ich denke, jeder Fan wäre ja auch zufrieden gewesen mit einem 1-0. Das wäre ja kein Problem.
Absolut.
Aber mich hat ja eben diese Ausdrucksweise, dass er gesagt hat, wir dürfen das nicht erwarten. Also wir haben, ich habe jedes Verständnis für die aktuelle Situation mit den Verletzten. Aber ich gucke unseren Kader an und er ist dann einfach nicht so schlecht. Er hat seit Wochen wieder einen Kramaric. Er hat Dabur, den er die meiste Zeit nicht spielen lässt. Er hat vorne jegliche Alternativen. Er kann Adamian bringen. Das Einzige, was halt hakt, ist die Defensive. Die Achter kamen auch wieder zurück. Du hattest damals Sekou und Rudi. Also wenn du da mal guckst, was auf dem Platz steht.
Ja, dann gucken wir. Ich kann dir da nicht krass widersprechen. Ich meine nur eben, was ich erwartet hätte. Und ich glaube auch, die Mannschaft wäre das Ding irgendwie zu gewinnen. Aber wie gesagt, ich glaube, es ging eher darum, dass man natürlich normalerweise sagen kann, und es bleibt so, dass einige verletzt waren, normalerweise ist ein Ein-Tore-Sieg gegen Bielefeld fast eine Enttäuschung. Ne? Und normalerweise muss man da erwarten, 90 Minuten Dominanz, keine Sekunde Zweifel an der Niederlage. Was ich jetzt aber erstmal vorneweg zum Spiel sagen muss, und wir haben das Spiel ja zusammen gesehen am Samstag, ich hatte bis mal kurz in der Schlussphase, darüber reden wir gleich noch, nie das Gefühl, nie, dass Bielefeld hier treffen kann. Und das ist ja schon mal wirklich ein mini-positiver Aspekt. Im gleichen Atemzug möchte ich aber sagen, dass ich von der Offensivleistung schon eine kleine Weile lang enttäuscht bin. Da habe ich meine Statistik rausgeklappt, Jonas. 3 Tore in den letzten 5 Bundesligaspielen. Was ist mit unserer Offensive los?
Und in der Offensive sind alle. Was natürlich manchmal fehlt, sind die Spieler, die den Ball vom Mittelfeld nach vorne bringen. Genau. Das ist alles klar, dass deswegen nicht alles rund läuft. Dass das auch einen Impact auf die Offensive hat. Alles kein Problem. Aber diese Woche hattest du ja zum Beispiel einen Rudi. Und du hast vorne...
Starkes Spiel von Rudi, fand ich. Der war jetzt eine Woche lang raus aus dem Training. Ja. Und der hat gezeigt, warum er immer spielt.
Ah ja, aber alleine, wenn du mir erzählst, klar, ein Baumgartner war jetzt wieder nicht da, aber wenn du mir erzählst, wir hatten vorne drin Kramaric, Dabur und Bebu. Die haben ja zu dritt schon einen höheren Marktwert als der gesamte Bielefeld-Kader.
Echt so, ja. Zumindest die Startelf. Also
das ist krass, da gibt's blöd gesagt keine Ausreden mehr, warum man da so wenig Zug aufs Tor bekommt.
Absolut, aber deswegen finde ich auch, dass die Partie eben zwei Ebenen hat. Was man sagen muss ist, dass es auf eine Art schon mal die letzten paar Minuten ausgenommen, beachtlich war. Man muss ja auch sehen, Vogt hat 45 Minuten mal wieder nicht gespielt. Auch da wieder Pech ohne Ende. Und dann hatten wir eben eine Fünferkette mit, haltet euch fest, Gacinovic, Adams, Nordfight, Posch und John. Das ist wirklich keine Verteidigung, mit der du im Tabellenmittelfeld kommen kannst normalerweise. Aber gegen Bielefeld haben die es wirklich gut gemacht. Ich fand gerade auch Nordfight, klar, es war nur Bielefeld, aber Nordfight, auch der war ja eine Woche aus dem Training raus. Sehr souverän, dafür, dass er das ja quasi in Vogt-Manier irgendwie dirigieren musste. Aber natürlich, bei allem Lob für die Defensive gegen natürlich offensiv schwache Bielefelder, offensiv wirklich enttäuschend.
Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Wieder live von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid ab 179 Euro im Monat ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu ihrem Toyota-Partner.
Offensiv wirklich enttäuschend. Was man natürlich auch da endlich mal sagen kann, da haben sich auch viele gefreut, endlich mal Dabur für Belfodil. Und klar, Dabur hat eine große Chance nicht reingemacht, was ich ihm aber jetzt gar nicht so krass ankreide. Aber er hat ein wesentlich besseres Spiel gemacht, fand ich, als Belfodil, weil er wirklich wollte. Natürlich will Belfodil auch gut spielen, aber Dabur sieht man an der Körpersprache an und auch an seinen ganzen Laufwegen, der ackert.
Ja, Dabur ist tatsächlich immer der Erste. Wenn jetzt zum Beispiel ein Rückpass zu Ortega kam, zum Torwart von Bielefeld, war Dabur der Erste, der draufgerannt ist und gesagt hat, auf geht's, nachrücken, nachrücken. Das muss man tatsächlich sagen. Ich habe ja auch gesagt, nach 30 Minuten habe ich gesagt, Dabur hat jetzt schon mehr gerissen als Belfodil in den letzten 4 Spielen zusammen.
Ja, und er stand auch gut bei dieser großen Chance. Das ist halt auch wirklich bitter. Ich muss insgesamt sagen, mein Urteil zum gesamten Spiel, über 90 Minuten gesehen haben wir uns zu wenig Torchancen rausgespielt. In der ersten Halbzeit war es aber gut. Und da ist es halt wirklich bitter und auch eben jetzt so ein bisschen ein negatives Momentum, dass eben dieser wirklich perfekte Angriff über Gacinovic, Kramaric und Dabur, da ist wirklich alles perfekt, nicht reingeht. an einem normalen Tag ohne diese Negativserie, sage ich, der geht rein.
Du kannst niemandem bei diesem Angriff was vorwerfen. Niemandem. Also auch selbst der Abschluss von Dabur, den schießen die meisten Stürmer, wenn der so stark von Kramaric in die Mitte gespielt wird, auch drüber. Also er bekommt ihn aufs Tor, er bekommt ihn gut aufs Tor und er bekommt ihn stark aufs Tor.
Ihm steht sogar ein Mann auf dem Weg, dass er sogar aufpassen muss, dass er den nicht anschießt. Das kommt auch noch hinzu. Also das war
wirklich. Was dann natürlich danach passiert. Danach haben wir kaum noch Torchancen. Dann die einzigen Schüsse, die wir danach noch haben, sind irgendwelche Verzweiflungsschüsse von Kramaric auf einen Mann aus 20 Metern, wo man sich denkt, okay, die gehen nur rein.
Die eine große von Samaseku gab es noch, aber das war es dann auch.
Ja, genau. Kramaric legt nach der Ecke ab und Samaseku schießt aus 16 Metern so rechts am Tor vorbei. Ja, aber ansonsten, das war auch eher ein Zufallsprodukt. Ansonsten gab es da nicht viel. Ja, es war natürlich.
Dabei. Zweite Halbzeit auch, enttäuschend.
Ich habe dir auch direkt gesagt, nach 30 Minuten habe ich dir direkt gesagt, wenn wir es nicht schaffen, gegen Bielefeld bis zur 60. ein Tor zu schießen, sind wir im Arsch. Weil je länger Bielefeld zu Null spielt, desto besser werden sie. Das spielt denen komplett in die Karten.
Ja,
die sind dann komplett rein, haben sich nur noch auf Konter fokussiert und dann haben sie natürlich mit Doan auch noch einen Spieler, der gut genug dafür ist.
Ja, die haben da hinten den Bus geparkt und das auch ordentlich gemacht. Aber wenn wir in der zweiten Halbzeit so weitergespielt hätten wie in der ersten, hätten wir das Ding gewonnen. Da verwette ich meine beiden Beine drauf. Was man auch nochmal sagen muss, da möchte ich mich mal anschließen, du hast es ja auch gehört, Jonas, an das, was Sven Schiplock gesagt hat, dass er vor dem Spiel das 0-0 sofort mitgenommen hätte, aber er danach sogar fast ein bisschen enttäuscht ist. Diese Perspektive ist, und ich habe mir da lange Gedanken drüber gemacht, sehr, sehr subjektiv. Weil ein Sieg von Bielefeld wäre sehr unverdient gewesen. Gleichzeitig muss man natürlich auch sagen, dass das 0-0 insgesamt in Ordnung geht. Aber jetzt zu sagen, es gab ja angeblich zwei Großchancen von Doan. Diese eine Chance von Doan, die letzte, wo er mit dem schwachen Fuß aus 17 Metern drüber schießt, das ist keine Großchance. Von denen hatten wir genügend, die zähle ich gar nicht als Großchancen. Diese eine war natürlich groß, aber in Summe hatten wir, auch wenn man jetzt bestimmt mal die Expected Goal Statistik rauskramen würde, natürlich ein leichtes Chancenübergewicht. Gleichzeitig natürlich höchst hochgradig enttäuschend, was wir offensiv in der zweiten Halbzeit geleistet haben.
Ja, die Chancen von Bielefeld lassen sich an vier Fingern abzählen. Der Freistoß von Doan in der ersten Halbzeit, dann die zwei Chancen in der zweiten Halbzeit, was du gerade angesprochen hast, der Schuss drüber und natürlich die Riesenchance, wo Baumann hebt und als Chance natürlich auch noch der fast Elfmeter an Schippo. Das zählt
ja,
natürlich auch noch.
Das ist ja keine Chance, das ist ja eher eine Gefahrensituation. Und ich habe es mir auch mehrmals angeguckt, in Summe war es definitiv keine klare Fehlentscheidung. Deswegen, natürlich, wenn der Schiedsrichter auf den Punkt zeigt, kannst du ihn eigentlich fast nicht zurücknehmen, weil es keine klare Fehlentscheidung ist. Aber wenn der Schiri sagt, und ich fand das richtig abgewogen, ich habe es mir wirklich zigmal angesehen, dann darfst du ihn nicht zurücknehmen, weil der Schiedsrichter hat es gesehen. Und wenn er es gesehen hat, ist es eine Tatsachenentscheidung und auch nach Betrachtung der Bilder definitiv keine klare Fehlentscheidung.
Ja, sehe ich auch
aber
so.
Dumm wie Posta agiert, muss ich auch kurz sagen, ehrlich gesagt.
Aber ich glaube tatsächlich, was Schippo da gemeint hat, Schippo meinte damit nicht, dass sie besser waren und gewinnen hätten müssen, sondern Bielefeld ist ja eine Mannschaft, die geht ja durch die Bundesliga und nimmt jeden Punkt mit, den sie kriegen können.
Klar.
Und die spielen natürlich öfter mal gegen Mannschaften, wo sie keine Chance haben, wo sie mit einem Punkt zufrieden sind. Und die bekommen sehr wenig Spiele, wo sie sagen können, das könnten wir gewinnen. Und da er meinte damit, wir waren nicht besser, wir waren aber auch nicht schlechter. Es war ein 50-50-Spiel, aber es hätte die Chance gegeben, wir hätten es gewinnen können, wenn auch glücklich. Und das ärgert ihn natürlich aus Bielefelder Sicht, dass sie da dann nicht die wenigen Chancen, die sie haben, in der Bundesliga zu gewinnen, dort nicht genutzt haben.
Weil haben sie ja auch gegen Hertha geschafft, das muss man ja ehrlich sagen.
Ja.
Da hat ja Ronald Jabo den dermaßen reingehauen und sonst auch quasi keine Torchance.
Genau, so ein Sieg wäre das auch jetzt gewesen, wenn jetzt quasi in der 88. Minute, glaube ich, Doan seine Chance verwandelt hätte, dann wären wir blöd da gestanden.
Absolut. Und ich glaube auch, ich glaube, du hast völlig recht, ich glaube auch, dass Schiplock so ein bisschen meinte und dieser Meinung bin ich auch, über 90 Minuten betrachtet, war das ein eher überraschend schlechter Auftritt von uns, auf jeden Fall.
Es war generell ein schlechtes Bundesligaspiel, aber auch das Ding ist, von Bielefeld erwartet ja auch niemand was. Also Bielefeld kommt ja nicht in die Bundesliga, um zu sagen, wir wollen begeistern, sondern wir wollen Punkte sammeln, wir wollen in der scheiß Liga bleiben. Wir haben dann schon eher die Qualitäten, um zu sagen, ey, die stehen hinten tief drin, aber dafür haben wir einen Kramaric, dafür haben wir einen Dabur, dafür haben wir einen Rudi, der die Wege geht, der die guten Pässe findet und alles Mögliche, weißt du? Und das haben wir einfach nicht geschafft.
Ja, es ist wirklich deswegen enttäuschend, es verändert sich nichts. Gleichzeitig muss man natürlich sagen, im Vergleich zum Schalke-Spiel ist das natürlich trotzdem so ein Minischritt nach vorne, mit dem man sich aber dennoch nicht zufrieden geben darf.
Es ist punktetechnisch ist es relativ egal. Also wie gesagt, das Einzige ist natürlich, dass Bielefeld nicht an uns vorbeigekommen ist. Der Punkt selber bringt uns herzlich wenig. Aber das, was man rausziehen kann, ist natürlich, dass man zu Null gespielt hat, wenn man wirklich sich was Schönes raussuchen will. Aber ja, es bringt uns tatsächlich herzlich wenig. Also das jetzt, ich tue mir schwer damit, das jetzt tatsächlich als Steigerung zu sehen, dass man sagen kann, darauf können wir aufbauen.
Nee, weil es ist natürlich nicht wirklich.
Es war natürlich auch die Schuld von Bielefeld, dass Bielefeld aus unserer Schwäche defensiv natürlich nicht mehr gemacht hat. Eine andere Mannschaft hätte natürlich mehr aufgezeigt, wie scheiße wir vielleicht hinten stehen.
Das kann man ja gar nicht sagen. Und wie gesagt, ich sag's oft genug andersrum, Adams mit einer absolut soliden Leistung, Nordfight auch, also muss man an dieser Stelle sagen. Aber es war eben auch gegen Bielefeld. Was uns, wie man neudeutsch sagt, richtig getriggert hat, das müssen wir auch noch kurz besprechen, weil wir ja heute eher eine kürzere Folge mal anpeilen, ist die Wechselpolitik von Sebastian Hoeneß in den letzten Wochen. Jonas, deine Meinung dazu?
Die muss er sich auf jeden Fall meiner Meinung nach ankreiden lassen. Es kann nicht sein, dass du das erste Mal, ich glaube, in knapp die 80. Minute, 79. Minute bei einem Stand von 0-0, wo ein Dabur nicht mehr richtig kann, wo nichts mehr nach vorne geht. Ein Kramaric macht
abgesehen auch abgesehen natürlich vom verletzungsbedingten Wechsel, ne? Aber 79. Genau. Minute kam der erste offensive Wechsel mit Sargis Adamian.
Genau, blöd gesagt, den Wechsel habe ich dir, du wirst es mir bestätigen können, genau diesen Wechsel Adamian für Dabur habe ich dir ab der 65. Minute gesagt. Ich habe gesagt, jetzt würde ich ihn bringen.
Ja, der muss vor der 70. Minute passieren, eigentlich.
Ja, weil ehrlich gesagt, wie du es richtig sagst, den Nordfeld-Wechsel können wir nicht zählen. Der wäre zu 90% nicht gekommen, ohne die Verletzung von Vogt. Das heißt, auf gut Deutsch haben wir den ersten Wechsel in der 79. gehabt und den zweiten Wechsel dann irgendwann 2 Minuten vor Ende der regulären Spielzeit, wo dann eben noch Belfodil kam. 88. Wo ich mir auch so denke, ja gut, beim Stand von 0-0, also Belfodil ist nicht gut in Form, aber trotzdem ziemlich undankbar, da nur 2 Minuten zu bekommen oder 3-4 Minuten mit Nachspielzeit.
Und dann bringe ich doch, also in meinem Kopf ergibt es dann mehr Sinn, Larsen zu bringen, der nach einer langen Verletzung wiederkommt, der auch spritziger ist, und sozusagen zu hoffen, dass vielleicht dem der Lucky Punch gelingt, mit dem er vielleicht auch seine eigene Saison noch irgendwie retten kann. Also unverständlich, ich hätte jetzt gar nicht zwingend mehr gewechselt als diese 2 offensiven Wechsel, aber eben früher. Und das ist mir generell bei Hoeneß noch nicht aufgefallen, aber in den letzten Wochen schon. Und ich sage es ganz ehrlich, ich werde das kritisch beobachten und finde das aktuell, so wie es ist, nicht in Ordnung.
Ja, gerade auch ein Adamian, der ja eigentlich immer frischen Wind reinbringt. Ja. Und wenn ich jetzt mal an die Phase nachsehe, Hoeneß hat ja selbst gesagt, 60 Minuten lang waren sie die bessere Mannschaft. Okay, mag sein. Aber das heißt, ab der 60. war wenig Entlastung nach vorne. Bielefeld hat mehr gedrückt. Wir haben wenig Akzente nach vorne gehabt. Dabur wurde müder. Zu Recht müder, er hat ja auch viel geackert und davor wenig gespielt. Also, wenn es ab der 60. offensichtlich sichtbar für ihn war,
dann wechsle ich in der 65.
Dann wechsle ich doch einen fleißigen, kleinen, quirligen Typ ein, der Wege geht, die sonst niemand geht und oftmal dafür bekannt ist, Joker-Tore, Lucky Goals zu schießen. Und wen meine ich damit? Unseren Armenier. Also, ja, so schwer kann es doch nicht sein. Also, er widerspricht sich damit ja fast selbst. Deswegen, ja. Das finde ich auf jeden Fall, muss er sich ankreiden lassen. Ich darf an der Stelle nochmal dran erinnern. Ich will nicht immer vergleichen, aber Julian Nagelsmann war der Trainer in der Geschichte, der bei der TSG immer die frühesten Wechsel hatte. Ja. Der war bekannt dafür, immer ganz früh zu wechseln.
Teilweise in der 55. und so, ja, ja.
Genau, die Argumentation hinkt jetzt natürlich zu sagen, Nagelsmann hatte mehr Erfolg und er hat früh gewechselt, deswegen muss man das machen. Das nur am Rande, das hat jetzt nichts damit zu tun. Es geht einfach nur darum, man hat gesehen, wir verlieren das Spiel aus der Hand. Und dann musst du reagieren, ganz einfach. Und wenn du nicht daran glaubst, dass die Leute auf der Bank es beeinflussen können oder gut genug sind, also was weiß ich, dann lass sie daheim.
Ja. Ja, gut, müssen wir mal schauen, weiter beobachten. Der Kader wird ja vielleicht auch wieder ein bisschen voller. Wir müssen jetzt vielleicht nochmal auch noch aufs Hertha-Spiel morgen gucken. Ich glaube, ich hatte noch einen letzten Punkt. Also, welche drei Spieler ich auf jeden Fall noch hervorheben wollte bei dem Spiel, ist auch wirklich viel Enttäuschendes mit dabei. Aber wen ich wirklich gut fand, war Sebastian Rudi im Mittelfeld, gerade angesichts der Situation. Mal wieder Ilas Bebu war relativ spritzig, leider auch nicht effektiv. Und natürlich mal wieder, jetzt auch kein überragendes Spiel, wurde auch wenig angespielt. Aber wirklich für die Verhältnisse absolut solide Marco Jon.
Ja, Marco Jon macht es da wirklich fehlerfrei. Also der zeigt wirklich, dass er wirklich Potenzial hat. Der traut sich auch was, der bringt wirklich frischen Wind rein. Also mache ich mir absolut keine Sorgen, wenn der da öfter eingesetzt wird.
Ganz genau. Andererseits muss man natürlich auch sagen, so wie wir die Pressemitteilungen verstanden haben, gibt es ja schon Hoffnung, dass Sessegnon und Sko sehr bald wieder zurückkehren, gegen Hertha oder gegen Köln auf jeden Fall. Dann muss man mal schauen. Umso wichtiger wird natürlich noch, aber auch das kann noch ein bisschen dauern, dass Pavel endlich wieder zurückkehrt. Gacinovic wirklich wieder diesmal mit einem besseren Spiel. Ich fand ihn wirklich in Ordnung diesmal, aber eben auch nicht gut genug, um da ständig die Wege zu machen und offensiv wie defensiv wie Pavel da zu ackern.
Ja. Aber du darfst nicht vergessen, dass es erstens Bielefeld war, die ja, defensiv nicht so gefordert haben. Zweitens, Doan kam über die andere Seite. Das heißt, Gacinovic wurde einfach defensiv nicht gefordert.
Ja, das muss man sagen. Und Ronald Jabo ist dann doch ein anderer Gegenspieler, deutlich langsamer, stand gefühlt auch alle 3 Minuten im Abseits deswegen. Und ja, wollte ich nur noch mal ganz kurz erwähnt haben. Aber wie gesagt, mit Blick auf Hertha, da darf man jetzt mit keiner großen Entlastung rechnen. Eben Mini-Chancen gibt es, wie gesagt, bei Sessegnon, Skoff und Grillo, würde ich sagen, Mini-Chancen, dass sie im Kader sind. Und was eben auch spannend ist, Kevin Vogt hat sich wohl eine leichtere Verletzung nur an den Bändern an der Hand zugezogen. Es könnte tatsächlich sein, dass er mit getaptem Arm morgen schon spielt. Und ehrlich gesagt hoffe ich das auch, weil sonst müssen wir wieder mit Adams, Nordfeld und Posch hinten drin spielen.
Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid ab 179 Euro im Monat ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle ohne Anzahlung. Jetzt in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Weil sonst müssen wir wieder mit Adams, Nordfeld und Posch hinten drin spielen.
Ja, das ist schon ganz schön wild, muss man schon sagen. Also du hast recht, Nordfeld hat es gut gemacht, war okay, aber man hat schon gemerkt, dass die Führungsperson fehlt.
Klar.
Posch ist mit Vogt in der Mitte, ist Posch ein besserer Spieler, ist Nuhu ein besserer Spieler, ist Samaseku ein besserer Spieler. Du brauchst einfach jemanden, der Kommandos gibt. Und da ist Nordfeld natürlich einfach nicht so drin. Ganz logisch, er hat ja auch nicht die Spielpraxis. Aber ey, Vogt ist wir wissen es alle, Vogt ist unser Kapitän ohne Binde. Also das ist natürlich ganz klar. Der war in Bremen, ist wieder zurückgekommen und nur weil er in Bremen war, ein halbes Jahr, kommt er ja nicht zurück und hält plötzlich seinen Mund. Der ist immer noch der Spielertyp, nur eben ohne Binde. Deswegen, es wäre super, super wichtig, wenn der morgen wieder dabei ist. Und ja, es ist eigentlich ein schönes, kleines Hinrundenfinale. 17. Spieltag, Hinrundenfinale. Die zwei Mannschaften, die jetzt unabgesehen davon von Schalke, die eigentlich fast am enttäuschendsten sind. Also Hoffenheim jetzt Platz 14, Hertha Platz 13, ein Punkt mehr als wir. Und Hertha hat ja sogar vor dem Jahr Ansprüche angemeldet für Europa. Wir eigentlich indirekt auch, logischerweise. Also wir würden es ja auch immer mitnehmen. Es sind eigentlich das Duell der enttäuschenden Mannschaften.
Ja, absolut, absolut. Und
Die Frage ist, wer schafft es, seine Hinrunde noch halbwegs zu retten. Halbwegs.
Absolut. Und wenn es ein Unentschieden gibt, haben eigentlich, ehrlich gesagt, beide eine sehr enttäuschende Hinrunde gespielt. Wenn wir jetzt gewinnen, oder die Hertha genau, würde ich auch sagen, dann haben wir es vielleicht minimal noch gerettet. Und ich habe sogar so ein bisschen den Eindruck, bei Hertha sitzt der Frust mindestens genauso tief eben, auch mit diesen Ansprüchen des Big City Clubs. Marc Schwitzky, der hat einen Hertha-Podcast, hat dazu auch gemeint, getwittert beim letzten Spiel gegen Köln, wie enttäuscht er war, was er da spielerisch gesehen hat. Auch sehr interessant. Und Florian Marquardt, den kennt man vielleicht von OneFootball, meinte auch, dass er ein richtiges Scheißspiel erwartet und er nicht weiß, wie Hertha gegen Hoffenheim gewinnen soll. Gleichzeitig muss man natürlich sagen, das geht uns aus der Hoffenheimer Sicht, glaube ich, sehr ähnlich.
Ja, das heißt, meistens, wenn keiner gewinnen will, wird es ein Unentschieden. Und wie du es richtig gesagt hast, mit einem Unentschieden haben beide verloren. Aber, ich sage das ehrlich, egal, ob wir oder Hertha oder Unentschieden, in jedem Fall haben beide Mannschaften eine schlechte Hinrunde gespielt. Ich darf nur daran erinnern,
ja, ja.
Schreuder, den wir dann vom Hof gejagt haben, dem zum Beispiel, wir haben es ja analysiert damals, dem ja Kramaric mindestens, ich glaube, 17, 18 Spiele gefehlt hat, also der verletzungstechnisch auch Probleme hatte natürlich, der hatte 27 Punkte nach der Hinrunde. Wir können jetzt maximal 19 erreichen, maximal. Und das nur, wenn wir gegen Hertha gewinnen. Also es ist auf jeden Fall eine sehr, sehr schlechte Hinrunde.
Klar, nur natürlich, wir haben es schon mal gesagt, ist es natürlich auch wirklich so, dass Rosen und Co. so ein bisschen die Hände gebunden sind, eben angesichts dieser Situation. Aber eben, ich bleibe dabei, wenn bis einschließlich Köln nicht endlich der richtige Aufwärtstrend erkennbar ist, fehlt mir ehrlich gesagt die Fantasie und das tut mir auch leid für eine weitere Zusammenarbeit.
Ja, es tut mir auch leid, aber dann tatsächlich müssen dann, und wenn es nur die Begründung ist, okay, wir wissen nicht, wie wir rauskommen sollen, wir brauchen einen neuen Schwung, einen neuen Trainereffekt, dann muss es eben passieren, weil es muss irgendwas passieren. Man kann ihm jetzt noch ein paar Wochen die Chance geben oder 2-3 Spiele, aber dann muss sich halt mal was verändern.
Und vor allem in 3 Spielen, wie gesagt, kommt Bayern. Also das Spiel kann man ja fast schon klammern, auch wenn sie gegen Freiburg jetzt auch noch nicht so gut performt haben gestern. Deswegen, es bleibt eben so beim sogenannten Monat der Entscheidung, den wir ausgerufen haben. Man muss aber auch sagen, an alle Fans, die sich das jetzt denken, mit so einem Trainerwechsel ist nicht einfach alles anders. Dann bleibt die schlechte Serie, dann bleibt die Psyche tendenziell am Boden. Natürlich kann es diesen Trainereffekt geben. Aber so ein Trainereffekt ist ja auch immer sehr kurzfristig und hält nur sehr kurz an. Deswegen ist halt wirklich die Frage, finden Rosen und Co. wirklich einen Trainer, von dem sie denken, dass er mittel- und langfristig mit zur TSG passt? Ich finde diese Feuerwehrmann-Idee immer so sehr mittelmäßig, ehrlich gesagt.
Ja, natürlich, wir suchen ja was Langfristiges und wir denken ja auch, oder Rosen denkt ja auch immer noch, sonst wäre er ja nicht mehr da, dass Hoeneß die langfristige Lösung ist, der natürlich selber noch an seinen Aufgaben wachsen muss. Ist natürlich klar, er ist ein junger Kerl, er ist sein erstes Jahr Bundesliga, es ist eine unfassbar schwere Situation. Aber jetzt muss er eben zeigen, dass er ein Großer werden kann und dass er eben selbstständig aus solcher Situation rauskommt. Und ich habe mittlerweile so ein bisschen das Gefühl, egal, welche Frage ihm gestellt wird, er schiebt es immer darauf, also unabhängig eben wird die Frage gestellt, ja, wieso läuft es so schlecht, wieso treffen die Stürmer nicht, wieso ist die Defensive so kacke, und er sagt immer nur, ja, da müsste ich mich jetzt wiederholen, wir befinden uns in einer unfassbar schweren Situation mit den Verletzten, bla bla bla, aber er muss jetzt halt mal zeigen,
dass er einen Plan hat.
Ja, erstens, dass er einen Plan hat und zweitens mal, wenn die Verletzten dann wieder zurückkommen und es dann nicht läuft, dann ist die Kacke richtig am Dampfen. Dann merkt man, also dann trennt sich die Spreu vom Weizen. Und es fängt ja jetzt schon wieder an. Also ihm fehlen jetzt vielleicht noch, wenn ich jetzt einfach sage, zu den Leuten, die jetzt gespielt haben am Samstag. Und dazu kommt jetzt noch ein Grilic und ein Kaderabek zurück. Alter, und was willst du mehr?
Vielleicht noch, wäre auch nicht schlecht.
Ja, vielleicht noch. Aber ey, was willst du mehr? Also du kannst ja nicht, wir sind eine Bundesliga-Mannschaft. Da sind immer mal 1, 2, 3 Leute verletzt. Klar, nicht 12. Aber wenn dann jetzt noch 2, 3 Leute zurückkommen, dann muss es eine andere Mannschaft sein. Und dann ist mal Schluss mit den Ausreden.
Ja, absolut. Und jetzt haben wir ja dann auch wieder Baumgartner zur Verfügung. Aber es bleibt dabei, und das kann immer nur ein Teilargument sein, es bleibt dabei, dass eben diese 12 Ausfälle absolut unverhältnismäßig sind. Ich habe mich erkundigt, wie es bei Hertha eigentlich so aussieht. Und da ist es fast noch dramatischer, weil die diese Situation eben nicht haben. Die haben 6 Verletzte aktuell, aber man muss einige davon auch abziehen, weil die wahrscheinlich eh nicht spielen würden. Also Spieler, die eventuell wirklich eine Rolle spielen könnten, sind Dilrosun, der verletzt ist, Marvin Plattenhardt und Boyata. Die 3 sind verletzt, dann kommen noch der Sohn von Pal Dardai ist verletzt, aber der würde ja eh nicht Stamm spielen. Jessic Ngankam als Backup für den Sturm würde auch nicht spielen. Und bei Eduard Löwen bin ich auch skeptisch, dass er spielen würde. Ne? Nur ja, mal als Vergleich.
Der Einzige, der da so richtig ins Gewicht fällt, ist dann tatsächlich
Boyata.
Boyata fällt natürlich, der Kapitän, fällt natürlich drastisch ins Gewicht.
Aber alle anderen, naja.
Und Plattenhardt würde vielleicht auch seine Minuten bekommen. Aber,
ja, aber dann sind es zwei schwere Ausfälle und wir hatten halt wirklich, muss man ehrlich sagen, mit Sessegnon, Grilic, Kaderabek, Baumi und so weiter deutlich mehr schwere Ausfälle. Hübner, Biko. Aber wie gesagt, die Schonfrist dafür endet so langsam. Gegen Hertha wird der Kader okay aussehen, solange nichts Überraschendes passiert und solange Vogt hoffentlich drei Kreuze irgendwie spielen kann.
Ja, aber das Ding ist halt, es fehlen immer Leute, aber wir haben ja auch einen sehr großen Kader, weil es ist einfach so, jedes Mal, bis auf, sagen wir mal, ich klammer mal das Schalke-Spiel aus,
das weil war da schon war krass. Diese Situation.
Das war geisteskrank, wie viele da ausgefallen sind, aber so ansonsten gucke ich mir die Startelf immer an und natürlich sind auf der Bank dann nur vielleicht 3-4 Leute, die du einwechseln kannst und da ist es ein bisschen knapp. Aber die Startelf ist immer, immer absolut konkurrenzfähig. Absolut konkurrenzfähig. Wenn nicht sogar überdurchschnittlich gut. Und dass dann halt trotzdem nichts läuft, gerade offensiv, ist dann schon immer sehr enttäuschend.
Ja, absolut. Und ich weiß nicht, was können wir an unsere Zuhörer zum Abschluss noch Positives mitgeben, jetzt vor diesem Hertha-Spiel?
Dass nach der Hinrunde keine lange Winterpause ist. Das heißt, wir können Fußball durchgucken. Das ist das Positive.
Ja, aber wenn das jetzt so bleibt, dann weiß ich auch nicht, ob das unbedingt so super ist. Also ich werde mich morgen bestimmt aufs Spiel freuen, aber stell dir vor, wir haben Spiel nochmal so 0-0. Natürlich, aber auch allen Fans muss klar sein, dass Hertha natürlich nochmal einen anderen Kader hat als Bielefeld gleichzeitig. Und das fordere ich auch so ein bisschen auszunutzen jetzt. Hertha steht wirklich ganz tief drin, angesichts der eigenen Ansprüche und haben eben diese berechtigte Kaderausrede null. Die haben die null, da läuft es einfach nicht gut. Sie haben sogar mit Labbadia einen Trainer geholt, der sich bei vielen Vereinen gut geschlagen hat. Und ich fordere auch endlich mal Besserung, weil wie gesagt, ich sage es jetzt schon öfter, wir trainieren jetzt seit Ende Dezember durch. Hoeneß hatte seit August nicht so viel Zeit im Training, auch auf die Verletzten zu reagieren, sich neue Systeme, Taktiken auszudenken. Wir haben ja jetzt wieder auf die Fünferkette bzw. Dreierkette umgestellt, was ich richtig fand. Und das muss sich jetzt endlich wieder zeigen und sich damit auch wieder der Knoten vorne im Sturm lösen. Sonst sieht es ganz duster aus.
Ja, es gibt jetzt so langsam einfach keine Ausreden mehr. Und ich werde es auch mittlerweile, also ich bin vor TSG-Spielen immer sehr optimistisch. Ich erwische mich dann auch immer selber dabei, wie ich mich dann so eine Stunde vorm Spiel richtig drauf freue, richtig Bock drauf habe und immer denke, heute wird's was. Also ich bin da eher optisch statt Pessimist.
Ja.
Vor jedem Spiel. Aber ich erwische mich halt jedes Mal nach jedem Spiel dabei, wenn ich dann sage, wenn wir jetzt wieder schönreden, Hertha steht am Abgrund, dann denke ich mir so, Alter, sowas Ähnliches haben wir doch schon vor Schalke gesagt. Sowas Ähnliches haben wir vor Bielefeld gesagt, dass wir gewinnen müssen. Sowas Ähnliches.
Ich sag's auch jetzt mal ganz ehrlich, wir müssen ja dieser Folge gleich einen Titel geben und so langsam fällt mir überhaupt kein Titel mehr ein, weil irgendwie davor hieß es ja Krise im Kraichgau oder Blamage gegen Schalke. Also diese ganzen Krisenbegriffe nehmen ja langsam auch ein Ende. Also und deswegen muss auch endlich schon allein daher die Krise enden.
Ja, das Problem, das wir haben, einen Folgentitel zu finden, was ist die Steigerung von Scheiße?
Ja.
Das ist das Problem. Aber wir werden, ich würde sagen, für diese Woche sind wir durch. Wir werden auch dieses Mal wieder einen passenden Folgentitel finden. Wir werden gleich noch ein bisschen brainstormen. Ihr werdet ihn dann aber natürlich gelesen haben, bevor ihr die Folge angeklickt habt.
Ja, das ist quasi eine Zeitreise. Und mit diesen physikalischen Aspekten, ja, können wir dann auch schon beenden. Ankündigung noch, wir haben vor Ende der Woche, Donnerstag, Freitag, wieder eine Folge etwa so 30, 40 Minuten zu machen, dann eben vor dem sehr wichtigen Köln-Spiel.
Genau, wo natürlich dann auch das Hertha-Spiel analysiert wird.
Ganz genau. Und dann kann ich mich nur wieder bei euch bedanken fürs Einschalten. Denkt dran, uns zu abonnieren, falls ihr das nicht schon längst getan habt. Und denkt auch dran, dass ihr uns auf allen möglichen Podcast-Plattformen hören könnt. Ne? Wenn ihr uns gerade im Browser hört und denkt, boah, auf so einer Handy-App wäre ja praktischer, dann gibt es da zahlreiche Apple-Podcasts, zum Beispiel für die Apple-Phones, oder sowas wie Google-Podcasts oder dieser für alle Android-Geräte.
Genau. Also ihr könnt euch da frei aussuchen, wo ihr uns hören wollt, Und abonniert uns am besten auch auf Instagram. Da merkt ihr dann immer, wenn eine neue Folge kommt.
Ganz genau. Vielen Dank euch. Wir drücken die Daumen fürs morgige Spiel und hören uns in ein paar Tagen wieder. Ciao, ciao.
Tschüss, macht's gut.
Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle ohne Anzahlung. Jetzt in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Hoffefunk, der Fußballpodcast zur TSG 1899 Hoffenheim. Auf meinsportpodcast.de. Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.